herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Tesla kooperiert nun auch mit General Motors im Bereich der Charging Stations. Ford hat man bereits vor einigen Wochen an Land gezogen. Die Aktien von Tesla und GM sind dementsprechend vorbörslich fest. NIO hingegen mit wirklich schlechten Aussichten. Die Aktien des chinesischen EV-Herstellers tendieren aber trotzdem nur etwas schwächer. Insgesamt bleibt das Nachrichtenumfeld positiv im Tech-Sektor. Wir haben steigende Kursziele für Adobe, sehr robuste Ergebnisse bei DocuSign und steigende Kursziele. Und bei Microsoft, genauso wie bei ServiceNow, äußern sich Analysten ebenfalls positiv. Wir warten jetzt vor allem auf die kommende Woche. Die nächste Woche wird ausgesprochen spannend sein mit unglaublich vielen Ereignissen, zum Beispiel auch den Inflationsdaten und der Tagung der amerikanischen Notenbank. Schauen wir uns die Wall Street an. Wir haben eine uneinheitliche Tendenz heute Morgen mit dem Nasdaq im Plus und dem S&P 500 quasi unverändert. Nächste Woche geht es richtig rund mit den vielen Ereignissen. Darüber will ich gleich sprechen. Allen voran stehen vor allen Dingen die EV-Werte im Fokus, wenn man sich mal die Aktien von Tesla anschaut, die extrem gut gelaufen sind in den letzten, insbesondere in den letzten 10, 15 Handelstagen. Hier geht's heute Morgen weiter bergauf. Und zwar folgt General Motors in den Fußstapfen von Ford. Ford hatte ja schon vor gut zwei Wochen gemeldet, dass man die Supercharging Stations von Tesla ab dem kommenden Jahr nutzen wird. Jetzt meldet auch General Motors, dass man die Anschlüsse quasi für die Fahrzeuge auch umrüsten wird, um die Supercharging Stations von Tesla hier in den Vereinigten Staaten ab 2024 zu nutzen. Das ist für Elon Musk natürlich der absolut dominante Player im Bereich der Charging Station. Da hat er einmal mehr wirklich alles richtig gemacht. Und die Aktien General Motors übrigens auch sind dementsprechend fest vor dem Handelsstart. Wir haben außerdem Meldungen von Electrek. Das ist ein Internet-Online-Dienst, der sich auf das Thema EVs fokussiert. Und hier heißt es, dass ab Ende August die ersten Cybertrucks ausgeliefert werden und dass man davon ausgeht, per anno 375.000 Cybertrucks zu verkaufen. Das spielt also alles in die Karten von Tesla. Tesla, großes Gewicht natürlich im Nasdaq und der Nasdaq kann dementsprechend profitieren. Und das ist nicht der einzige Grund für die Kursstärke im Nasdaq. Wir haben bei Adobe sehr viele positive Analystenkommentare. Die City hebt das Kursziel um gewaltig an, von 365 auf 462 Dollar. Wir haben nächste Woche bei Adobe Quartalszahlen und die City ist zuversichtlich, dass die Zahlen recht positiv ausfallen werden. Bei Mitsuo wird das Kursziel auch angehoben auf 450 Dollar. Die Aktie wird hier allerdings mit neutral beibehalten. Das gleiche bei DocuSign, da hatten wir Ergebnisse. Die Ergebnisse sind gut. Die Messlatte hing dazu auch noch ziemlich niedrig, konnte also leicht übertroffen werden. Und wir haben hier auch auf breiter Front heute Morgen steigende Kursziele. Die City hebt das Kursziel an auf 76 Dollar. Wir haben Wedbush mit einem neuen Kursziel von 67 Dollar. Die Bank of America sieht den Wert sogar bei 72 Dollar. Man bleibt hier allerdings bei neutral. Also lange Rede, kurzer Sinn, DocuSign auch mit auf der Gewinnerseite heute Morgen nach den an sich guten Zahlen. Bei Microsoft und bei ServiceNow, zwei andere Heavyweights im Tech-Sektor, da steigen die Kursziele auch. BMO Capital betont einmal mehr, man sei zunehmend davon überzeugt, dass Microsoft sich als Market, als dominanter Platzhirsch im Bereich der künstlichen Intelligenz platzieren wird. Man sei da auf einem sehr guten Weg. Klar, naja, ChatGPT ist ja logisch, ja. Gut, aber auf jeden Fall wird das Kursziel angehoben auf 385 Dollar von 347. ServiceNow, Piper Sandler, anderes Brokerhaus, hebt das Kursziel auf 600 Dollar an. Also Momentum ist da. Wir haben weiter steigende Kursziele im Big Tech Sektor und die Tesla-Meldungen der Zusammenarbeit mit GM, ne, vor 2 Wochen Ford, und damit hat man essentiell im Bereich der Supercharging Stations eigentlich die absolute Marktdominanz hier in den Vereinigten Staaten. Tesla, GM und Ford, die drei großen Platzhirsche bei uns. Ne? So, also von daher kaum erstaunlich, dass der Nasdaq heute Morgen auf der Gewinnerseite ist. Ich will noch mal ganz kurz auf das Makrobild zurückgehen, beziehungsweise bevor ich das mache, ich bin gerade beim Thema der EV-Werte, bleibe ich mal dabei und greife noch mal NIO auf, chinesischer Elektrofahrzeughersteller. Und boy, die Zahlen dort waren sehr schwach. Oh, oh, oh. NIO, der Umsatz im ersten Quartal 9% unter den Erwartungen, das geht eigentlich noch. Wir sehen Zeichen eines Preiskampfes in China. Die Bruttomargen bei NIO sind im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 170 Basispunkte eingebrochen. Und die Aussichten für das zweite Quartal sind noch schlechter als das abgelaufene Quartal. Und jetzt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der Umsatz von NIO in dem jetzt laufenden angebrochenen Quartal soll in einer Spanne von 8,7 bis 9,4 Milliarden Yuan liegen. Die Schätzungen lagen bei fast 16 Milliarden Yuan. Das ist eine unglaublich weite Verfehlung. Und man sieht das auch bei den Auslieferungszahlen. Im ersten Quartal wurden 31.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Im zweiten Quartal sollen 24.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden, also eine wirklich merkliche Abkühlung. Und das ist eigentlich ein ganz guter Übergang zu dem makroökonomischen Bild. Ja. NIO ist trotzdem übrigens nur 2% auf der Verliererseite. Die Messlatte hing hier niedrig, aber nichtdestotrotz kann das für den chinesischen Markt natürlich auch ein negatives Signal sein, zumal wir in China, und das ist ein zweischneidiges Schwert, einen sehr starken Einbruch bei den Erzeugerpreisen sehen. Also wir sehen, ne, positiv betrachtet, China einmal mehr als Exportweltmeister von Disinflation und Deflation. Die Erzeugerpreise im Mai in China sind um 4,6% eingebrochen, ein Minus von 4,6%. Die Schätzungen lagen bei einem Minus von 4,3%. Im April hatten wir ein Minus von 3,6%. Das heißt, die Erzeugerpreise in China geraten zunehmend unter Druck, was natürlich in Folge auch die Frage aufwirft, was das eigentlich für die Profitabilität der Unternehmen und für die Margen in China bedeutet. Erzeugerpreise also sehr schwach. Die Verbraucherpreise waren im Plus, aber quasi plus minus null sozusagen, plus 0,2%. Im April waren wir bei plus 0,1%, aber essentiell hat China kein Inflationsthema. Im Gegenteil, China hat zunehmend ein Deflationsthema und wird diese Deflation letztendlich auch in die Welt hinein exportieren. Das ist ein Zeichen mehr, dass der Inflationsdruck, also der Druck zu weniger Inflation, auch in den USA zunehmen wird. Ich möchte gleich nochmal auf diese ganzen Faktoren auch der nächsten Woche eingehen. Ein kleiner Nebensatz, und ich sage ganz bewusst, es ist ein Nebensatz, weil das für die Wall Street erstmal nicht so ausschlaggebend ist, aber wir werden viele Schlagzeilen dazu sehen. Donald Trump ist erneut angeklagt. Es geht um seinen Umgang mit Geheimdokumenten. Die Republikaner wittern eine politische Verschwörung, die Demokraten verteidigen den Schritt. Okay, viele große Schlagzeilen auch in Deutschland. Man muss sagen, und dass das zum einen für die Wall Street erstmal nicht relevant ist. Punkt 1. Punkt 2. Es dürfte die Wahlumfragen im Lager der Republikaner von Donald Trump eher stärken als schwächen. Gleichzeitig auf breiter politischer Ebene wird, spielt das so ein bisschen auch mit in die Karten von Biden, der zum einen natürlich jetzt nicht der populärste Präsident ist, ganz im Gegenteil, ist einer der unpopulärsten Präsidenten, die wir schon lange in den USA gesehen haben, aber nichtsdestotrotz spielt das so ein bisschen in die Karten im laufenden Wahlkampf. Ne? Aber ich will das Thema damit auch, also Wahlkampf, der nächstes Jahr wirklich erst anläuft, aber ich will dem auch nicht wirklich mehr Platz schenken hier in meinem Stream und Podcast, weil letztendlich gesehen große Schlagzeilen, aber unterm Strich für die Wall Street nicht wirklich relevant. Und jetzt fängt also an der Wall Street wieder die Debatte an. Ja, und wir sind jetzt in einem neuen Bullenmarkt. Tatsächlich, ich hatte das letzte Woche schon geschrieben, der S&P 500 jetzt mit einem Anstieg von etwas mehr als 20% seit den Tiefs im Oktober vergangenen Jahres, kratzt jetzt technisch quasi an den Toren eines neuen Bullenmarktes. Ich persönlich finde die Debatte so ein bisschen leidig. Ne? Wem bringt das was, ob wir jetzt an den Toren eines Bullenmarktes kratzen? Ich hatte gestern ja das Interview mit Dan Niles, dem All-Star-Tech-Analysten der 90er Jahre und einem Mann, der jetzt seit 20 Jahren einen Hedgefonds managt. Und immer wieder kommt das Argument der Bewertung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis im S&P sei hoch, basierend auf den Schätzungen für das kommende Jahr. Da liegen wir jetzt schon bei etwa 18, 19. Das heißt, Luft nach oben müsste darauf basierend eigentlich begrenzt sein. Wenn wir ein PI von 19 haben für das nächste Jahr, dann hat der S&P noch etwa, sagen wir mal, 6-7% Luft nach oben, aber die Luft wird dünn. Ich frage mich nur, was diese Argumentation mit der Bewertung eines Leitindex bringt, wenn wir so große Verwerfungen innerhalb des Index haben. Wir sehen seit einigen Tagen zum Beispiel, dass der Equal Weight Index oder der Russell 2000 besser performen. Das heißt, der Trend hin zu einer gesünderen Marktbreite ist eigentlich da. Und wir haben innerhalb des Index sehr viele Werte, die durchaus auch günstig bewertet sind. Und deshalb bleibt für mich das Motto, naja, Bewertung, klar, auf Indexebene immer auch ein Stück weit wichtig, aber wir haben innerhalb des Marktes so viel Verwerfungen mit immer noch Chancen auch im Bereich gerade der Werte, die hinterherhinken. So, jetzt haben wir in der nächsten Woche einige große Ereignisse und am Rande bemerkt, wer das nicht auf dem Radar hat, wir haben ja bei uns an der Wall Street auch die große Debatte, was denn diese riesige Flut an T-Bills, an kurzlaufenden Staatsanleihen sozusagen, die die USA ausgeben werden. Welche Folgen wird das haben auf die Liquidität? Hauptargument der Bären ist, dass Liquidität dadurch an den Kapitalmärkten abgegraben wird. Das ist bearish und dementsprechend also müsste der Abwärtsdruck an der Wall Street zunehmen. Das ist das Hauptargument der Bären. Wir haben heute Morgen einen Bericht bei Bloomberg, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass es auf der Aktienseite durch diesen Prozess zu Verwerfungen kommen wird, weil die amerikanische Notenbank genügend Möglichkeiten hat, diese Flut an neuen Anleihen zu kompensieren und aufzufangen. Abgesehen davon ist überhaupt nicht klar, ob die Liquidität tatsächlich quasi aus dem Finanzsystem abfließt oder ob man sich bei den Geldmarktfonds bedient, die über 5,3 Billionen Dollar dort in der Kasse haben, dann wäre der Effekt in der Tat neutral. So, aber das wird die Zukunft zeigen und ganz wichtig wird der Montag sein, weil ab diesem Montag beginnt quasi die Phase für Uncle Sam, für den amerikanischen Staat, die Staatskassen wieder durch die Ausgabe von Anleihen aufzufüllen. Montag werden wir also die ersten Zeichen sehen, wie sich das nun tatsächlich auf die Märkte auswirken wird. So, Punkt 1. Und damit will ich mal auf die nächste Woche nochmal schauen, was bei uns im Fokus steht. Am Montag haben wir eine Investorenkonferenz bei Morgan Stanley. Und da geht es um die Banken und um den Finanzsektor. Man wird hier besonders gut hinhören natürlich, was haben die Banken zu sagen zur Stabilisierung der Kundeneinlagen, wie steht es um die Nettozinseinnahmen, wie steht es um die Kreditvergabe der Banken. Montag also, die Morgan Stanley-Konferenz für die Banken wird hier nicht ganz unwichtig sein. Wir haben dann am Montag die Ergebnisse von Oracle und am Donnerstag die Ergebnisse von Adobe. Und nochmal, die Stimmung zu beiden Werten ist an der Wall Street positiv. Bei Adobe sehen wir seit Tagen steigende Kursziele. Wir sehen auch heute am Freitag wieder weiter steigende Kursziele. Und wir haben, also 117 Dollar ist das neue Kursziel von TD Cowen für Oracle. Da ist man ganz guter Dinge, dass vor allen Dingen ab dem Fiskaljahr 2024 auch die Dynamik wieder zunehmen wird. Und das sagt essentiell auch die Citi. Hier steigt das Kursziel auf 106 Dollar. Die Stimmung ist also zu Oracle ebenfalls positiv.
Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter handelsblatt.com/mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert, mit dem ihr Handelsblatt Premium 4 Wochen lang für 1 Euro testen könnt. Als Abonnent bekommt ihr außerdem den Geldanlage-Newsletter mit klaren Empfehlungen und Finanztipps aus Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Spaß mit der Sendung.
Dann haben wir, und ich bleibe erstmal bei den Ergebnissen, auch die Zahlen von Kroger, Supermarktkette, und wir haben Home Depot im Fokus. Bei Home Depot haben wir einen Analystentag, nicht die Ergebnisse. Und die letzten Quartalszahlen waren sehr uneinheitlich. Und man geht jetzt davon aus, dass in diesen Analystentag hinein, dass die Lage sich verbessert haben dürfte. Ist also auch erstmal positiv. Kroger Supermarkt wird deshalb wichtig sein, weil die Nahrungsmittelpreise im Fokus stehen. Wir haben Signale unter anderem von Campbell Soup, dass die Preisdynamik jetzt anfängt abzukühlen. Viele Unternehmen haben davon profitiert, Preise anzuheben. Bestätigt das Kroger? Und da wird es also hier, das wird heute hier beziehungsweise nächste Woche im Fokus stehen. So, das sind die ganzen Unternehmen, die nächste Woche dominieren werden. Aber ihr seht selber, dass die Ausgangsbasis, ne? Analystenkommentare, ne, die anfangs enttäuschenden Ergebnisse bei Home Depot, möglicherweise eine Stabilisierung hier, dass das Ausgangsumfeld für die nächste Woche auf der Unternehmensseite eigentlich ganz positiv sein müsste. So, dann schauen wir uns nochmal die Makroebene an. Wir haben die Verbraucherpreise für den Mai am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr meiner Zeit, 14.30 Uhr bei euch. Und man geht davon aus, dass die Verbraucherpreise in den USA an Dynamik verloren haben. 4,2%, das ist die Headline-Nummer, die Gesamtrate, die angepeilt wird. Im April lagen wir noch bei 4,9%. Und nochmal zur Erinnerung, JP Morgan schätzt Ende Juli 3,2% Headline-Inflation. Und so ziemlich jeder Indikator in dieser Woche, den wir hatten, auch die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe, die stärker gestiegen sind als erwartet, sind alles Signale, dass die Inflation bei uns in den USA weiter an Dynamik verliert. Und das bringt mich zur amerikanischen Notenbank-Tagung, die wir am Mittwoch haben. Die werde ich natürlich für euch auch live begleiten. Und hier geht man davon aus, dass der Leitzins unverändert bleibt. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von nach wie vor nur etwa 25-30%, dass wir eine Anhebung bekommen. Ich glaube auch unveränderte Leitzinsen. Und dann lässt danach Powell die Tore offen für eine mögliche Anhebung im Juli. Nochmal ganz wichtig ist hier vor allen Dingen eins: Was preist denn der Aktien- und der Rentenmarkt? Der Anleihemarkt preist dieses Szenario bereits ein. Das heißt, Pause im Juni, hohe Wahrscheinlichkeit Anhebung Ende Juli. Das ist am Bondmarkt eingepreist und meine persönliche Vermutung ist, dass wir das nicht sehen werden, weil wir bis dahin erneut Zeichen bekommen, dass die Inflation abkühlt. Wenn wir ein Goldlöckchen-Szenario bekommen sollten, wenn wir das wirklich schaffen sollten, das bleibt dahingestellt. Aber wenn Goldman Sachs recht hat und wir haben nur eine 25% Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten 12 Monaten mit gleichzeitig rückläufigen Inflationsraten, dann ist das eigentlich für den Aktienmarkt weiterhin recht positiv, zumal die Ergebnisse der Unternehmen ja auch weiterhin eher besser ausfallen als schlechter und die Margen oft besser ausfallen als schlechter. Mittelfristig bis langfristig ist die Frage, ob die geringeren Inflationsraten die Margen der Unternehmen belasten werden. Aber das ist für down the road sozusagen, das ist ein Thema, das jetzt erstmal noch nicht wirklich dominiert. Mich würde es nicht wundern, wenn dieser Trend zu den zyklischen Werten, zu den zurückgebliebenen Branchen anhalten wird mit dem Russell 2000 und dem S&P Equal Weight Index, der ein bisschen mehr Rückenwind bekommt. So, jetzt bin ich eigentlich die Kernthemen durch. Tesla haben wir, GM haben wir, NIO haben wir, Doku haben wir angesprochen, DocuSign. Das Ergebnis dort 72 Cent Gewinn pro Aktie, 55 Cent wurden erwartet und die Aussichten für die operativen Margen in dem jetzt laufenden Quartal werden nach oben revidiert und zwar sehr nett 24-25%, während die Wall Street mit 22% gerechnet hatte. Das ist also wirklich ordentlich. Ja, Zuckerberg äußert sich übrigens zu dem neuen, zu der neuen Brille von Apple und ne, sind natürlich Erzrivalen, das darf man nicht vergessen, aber er sagt, naja, die Technologie, die Apple hier vorgestellt hat, den neuen Headset, sei jetzt nicht wirklich der große Durchbruch und man versuche immer noch herauszufinden, was letztendlich gesehen jetzt, ne, the VR that runs counter to one he's envisioning. Also in anderen Worten, die Brille, die Apple vorgestellt hat, läuft konträr zu dem, wie Zuckerberg sich die Virtual Reality und Augmented Reality Welt quasi vorstellt. Aber gut, look, beim iPhone haben auch viele am Anfang gesagt, das bringt alles nichts. Ich würde hier Apple nicht unterschätzen. Aber gut, haken wir das Thema ab. Die Citigroup hat übrigens heute Morgen Target abgestuft. Einzelhändler, der wird heute Morgen etwas schwächer in den Tag starten. So, also, ich bin durch für heute. 4 Stunden Schlaf nach der Rückkehr aus Kalifornien. Ihr findet mich jetzt in der guten Dreiviertelstunde wieder im Bett. Ich werde jetzt nämlich mal tatsächlich ein kleines Nickerchen machen. Die letzten Tage waren ziemlich hart, aber genauso spannend, wie sie hart waren. Bin sehr gespannt, wie eure Reaktionen auf die Interviews sein werden. Ich wünsche euch ein spitzen Wochenende. Ab Montag wieder aus dem Studio, dann auch immer mit der Closing Bell. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.